Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend. In früheren Zeiten galten die Tage um Weihnachten als nachrichtenarme Phase. Davon kann jetzt keine Rede sein. In der EU sorgt jetzt auch die offizielle Zulassung des Corona-Impfstoffs für etwas Zuversicht. Gleichzeitig macht in Großbritannien eine Mutation des Virus Schlagzeilen. Die Reaktionen sind zum Beispiel Einreiseverbote in die EU und die Unterbrechung des Warenverkehrs. Wir berichten gleich ausführlich darüber. Ebenso wie über ein anderes großes Thema heute. Der Attentäter von Halle muss lebenslang ins Gefängnis. Er hatte einen misslungenen Anschlag auf eine Synagoge verübt, danach zwei Menschen getötet. Es gibt Lob für das Urteil, aber auch Enttäuschung auf Seiten der Nebenkläger. Warum das so ist, das besprechen wir mit dem Anwalt Onur Özatar. Und gegen Ende der Sendung schalten wir zu unserer Korrespondentin in Washington. Dort soll heute ein neues Corona-Hilfspaket beschlossen werden. In einigen Teilen der Welt wird ja schon gegen Corona geimpft. Dass es in der EU noch nicht so ist, hat zuletzt einerseits für Kritik gesorgt. Es wurde aber auch angemahnt, nicht zu schnell und damit vielleicht nicht genau genug die Zulassung des Impfstoffs abzuwickeln. Heute hat die EU-Arzneimittelbehörde nun für den Impfstoff von BioNTech und Pfizer grünes Licht gegeben. Das war keine Überraschung mehr, auch nicht, dass danach die EU-Kommission den Daumen gehoben hat. Aus Brüssel dazu Bettina Klein.
Gerade mal 3,5 Stunden nach der Empfehlung durch die Europäische Arzneimittelbehörde folgte am Abend der letzte formale Schritt, die bedingte Marktzulassung durch die EU-Kommission.
Today we add an important chapter in our fight against COVID-19. We took the decision to make available for European citizens the first COVID-19 vaccine.
Ein neues Kapitel im Kampf gegen COVID-19, so Ursula von der Leyen. Wir haben entschieden, den ersten COVID-19-Impfstoff den Bürgern Europas zugänglich zu machen. Bedingt ist die Zulassung deswegen, weil wichtige Informationen in der Forschung auch der EMA noch fehlen. Etwa ob Geimpfte die Krankheit weitergeben, auch wenn sie selbst keine Symptome zeigen. Ebenso die Verträglichkeit für Schwangere muss noch geprüft werden. Der Impfstoff soll verfügbar sein für alle zur gleichen Zeit und den gleichen Bedingungen, versicherte von der Leyen. Die ersten Dosen werden von der Pfizer-Produktionsstätte in Belgien in den nächsten Tagen ausgeliefert. Zwischen dem 27. und 29. Dezember kann mit der Impfung begonnen werden.
This is a very good way to end this difficult year and to finally start turning the page on COVID-19.
Eine gute Art, dieses schwierige Jahr zu beenden und endlich das Blatt im Kampf gegen Covid zu wenden, so von der Leyen. Und sie sei stolz, dass der erste Impfstoff in Europa eine europäische Innovation sei. BioNTech hatte im vergangenen Jahrzehnt 9 Millionen Euro aus der europäischen Forschungsförderung bekommen, um die neue Technologie zu entwickeln. Und im Juni einen Kredit von 100 Millionen über die Europäische Investitionsbank. Eine wahre europäische Erfolgsgeschichte.
This is a true European success story.
Die EMA-Direktorin sagte bei der Vorstellung der Ergebnisse am Nachmittag, die Arzneimittelagentur habe die intensive öffentliche Debatte der vergangenen Monate verfolgt, in der die einen nach einer schnelleren Genehmigung gerufen hätten, während andere besorgt waren, dass die Zulassung zu früh erfolgen könnte, um sicher zu sein.
We at EMA have kept our steer and we've been guided by the strength of the scientific evidence and nothing else.
Wir haben uns immer nur von der Stärke wissenschaftlicher Beweise leiten lassen, betonte Emer Cook. Die Sicherheit stand bei uns immer an erster Stelle. Ein Impfstoff werde nur dann helfen, wenn die Menschen ihm ausreichend vertrauen. Dennoch gilt der Impfstoff nicht als alleiniges Patentrezept. Hände waschen, Maske tragen, Abstand halten, seien auch weiter erforderlich. Jedenfalls ein Indiz dafür, dass 2021 ein besseres Jahr werden kann.
2021 can be brighter than 2020.
BioNTech und Pfizer werden weiterhin Daten und Informationen an die Behörde liefern, die die Ergebnisse fortlaufend auf der Webseite veröffentlicht. Auch wenn es noch keine endgültige Bestätigung gibt, so ist es nach Ansicht der EMA zumindest sehr wahrscheinlich, dass der Impfstoff auch gegen die neue Variante des Covid-Virus wirksam ist. Am 6. Januar will die Europäische Arzneimittelbehörde ihre Empfehlung für den nächsten Impfstoff verkünden, den der Firma Moderna.
Bettina Klein aus Brüssel. Dort war also Optimismus zu vernehmen, trotz Nachrichten aus Großbritannien, die wiederum Sorgen auslösen. Die Freude über den Beginn der eigenen Impfkampagne ist auf der Insel verflogen. Grund ist eine Mutation des Coronavirus. Am Wochenende ist das bekannt geworden. Großbritannien führt das kurzfristig in die räumliche Isolation. Unter anderem wurde der Warenverkehr mit dem EU-Festland gestoppt. Lkw stauen sich kilometerlang. Und der Premierminister sucht nach einer Lösung, wie Christine Heuer berichtet.
London zeigt sich konstruktiv. Gemeinsam mit Paris will es einen Weg finden, den Ärmelkanal für den Güterverkehr zwischen Großbritannien und der Europäischen Union schnell wieder zu öffnen. In einer Pressekonferenz brachte Boris Johnson dreimal die Botschaft unter, dass er persönlich mit Emmanuel Macron darüber gesprochen habe.
I've just spoken to President Macron. We had a very good call and we both understand each other's positions and want to resolve these problems as fast as possible.
Aber wie löst man das Problem so schnell wie möglich? Dutzende Staaten haben ihre Grenzen für britische Passagiere und Waren geschlossen. Aus Angst vor dem mutierten Coronavirus, das 70% ansteckender ist als das ursprüngliche. Niemand will sich die in London und Südengland grassierende Variante einschleppen. In weiten Teilen Europas dürfen Flugzeuge aus dem Königreich deshalb nicht mehr landen. Frankreich erlaubt zusätzlich nicht mehr die Einreise über Calais. Tausende Lkw stecken deshalb auf der anderen Kanalseite in Dover fest. Auf der Autobahn stauten sich Lastwagen zwischenzeitlich auf mehr als 30 Kilometern. Die Polizei räumte die Seitenstreifen frei, damit sie parken können. Ein ausrangierter Kleinflughafen wurde binnen Stunden zum Rastplatz umfunktioniert. Das löst aber nicht das noch größere Problem, dass Exportware in Kent feststeckt und Importware vom Kontinent nicht ins Land kommt. Premierminister Johnson müht sich, den Handel mit Lkw auf Fähren über den Ärmelkanal ins Verhältnis zu setzen.
That is only 20% of the total arriving from or departing to the European continent.
Das sind nur 20% aller Waren, die von der oder in die EU geliefert werden. Das heißt, die allermeisten Lebensmittel, Medikamente und andere Lieferungen kommen und gehen wie gewohnt. Allerdings werden über Dover besonders wichtige Produkte gehandelt. Frische Lebensmittel, leicht verderbliche Ware, vieles, das die Briten selbst nicht produzieren. 90% des Salats, der auf der Insel verzehrt wird, stammen vom Kontinent, 85% der Tomaten und das meiste Obst. Über Dover wickeln auch schottische Fischer ihre frische Ware ab. Fische und Krustentiere für eine 750.000 Pfund stecken gerade auf der Autobahn vor dem Hafen fest. Sie werden die 48 Stunden nicht gut überstehen, für die Frankreich seine Grenzen zunächst geschlossen hat.
It was an excellent conversation with the French president. He stressed he was keen, I would say, to sort it out in the next few hours.
Eine schnelle Lösung muss her, für beide Seiten. Im Gespräch ist ein Corona-Testsystem für die Lkw-Fahrer. Darüber denken sie gerade nach in Whitehall und Paris. Ausgang offen. Boris Johnson hat London und Südengland inklusive Kent, wo Dover liegt, gerade erst in den Lockdown versetzt, weil das mutierte Virus vor allem dort grassiert. Jetzt weist er die Europäer, bei allem Verständnis für ihre Ängste, darauf hin, dass ein einzelner Lkw-Fahrer in seiner Fahrerkabine ein eher geringes Risiko darstelle.
We in the UK fully understand the anxieties of our friends about the new variant. But it's also true that we believe the risks of transmission by a solitary driver sitting alone in the cab are really very low.
Boris Johnson im Bericht von Christine Heuer. Der Premier versucht zu beruhigen. Dennoch darf zunächst bis Ende des Jahres etwa nach Deutschland niemand mehr aus Großbritannien einreisen. Eine Vorsichtsmaßnahme, aber nicht alle Fachleute machen sich angesichts der Mutation fürs Erste allzu große Sorgen und wollen erst einmal die kommende Entwicklung abwarten. Aus Berlin dazu Caroline Born.
Viel ist noch nicht bekannt über das mutierte Coronavirus, das in Großbritannien entdeckt wurde und von dem eine ähnliche Mutation auch in Südafrika aufgetreten ist. Momentan sei es wichtig, die Mutation aus Deutschland herauszuhalten, so die Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer.
Deshalb hat die Bundesregierung beschlossen, Flüge aus dem Vereinigten Königreich, Großbritannien und Nordirland nach Deutschland zunächst zu untersagen. Wir sind dazu auch im Hinblick auf die Mutation des Virus in Südafrika in der Abstimmung weiterer Maßnahmen.
Seit Mitternacht sind Passagierflüge von Großbritannien nach Deutschland gestoppt. Ausgenommen sind reine Frachtflüge. Auch in anderen europäischen Ländern dürfen Flugzeuge aus Großbritannien nicht mehr landen. Weitere nicht-europäische Länder ziehen nach. Außenminister Heiko Maas fordert ein Vorgehen, das europäisch abgestimmt ist. Ein entsprechendes EU-Krisentreffen hat heute keine konkreten Ergebnisse gebracht.
Es ist natürlich wichtig, dass das eine Regelung ist, die für alle gilt und ein entsprechender Einreisestopp oder ein entsprechendes Flugverbot nicht über andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union umgangen werden kann.
An verschiedenen deutschen Flughäfen mussten Passagiere die vergangene Nacht im Terminal verbringen und auf einen Corona-Test warten. Am Hamburger Flughafen wurden 7 Passagiere aus Großbritannien positiv auf das Coronavirus getestet, in Hannover eine weitere Infektion bestätigt. Ob es sich dabei um die neue Variante handelt, ist noch unklar. Laut Robert-Koch-Institut wurde das neue Virus in Deutschland bisher nicht nachgewiesen, ein Vorkommen könne jedoch nicht ausgeschlossen werden. Und es sei noch nicht geklärt, ob die Mutation ansteckender sei oder wie schwer sie verlaufe. Der britische Premierminister Boris Johnson hatte am Samstag mitgeteilt, das mutierte Virus soll bis zu 70% ansteckender als das bisher bekannte sein. Die neue Variante war bereits Ende September in England aufgefallen. Sie unterscheidet sich von den gängigen Viren unter anderem durch Mutationen im Spike-Protein. Das Protein ermöglicht es dem Virus, in menschliche Zellen einzudringen. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach malt im Bild-Talk ein düsteres Bild von einem schnellen Vordringen der Variante nach Deutschland. Mit den aktuell hohen Fallzahlen sei dies ungefähr so, als würde man in ein Feuer noch einmal Benzin nachgießen.
Ich bin darüber nicht so sehr besorgt im Moment. Ich bin allerdings auch genau wie jeder andere im Moment in einer etwas unklaren Informationslage,
sagt Virologe Christian Drosten im Deutschlandfunk. Die britischen Forschenden hätten selbst betont, man müsse noch diese Woche abwarten, bis vorläufige Datenanalysen abgeschlossen seien. Nach Drostens Einschätzungen hat der mutierte Erreger Deutschland vermutlich bereits erreicht. Bei der Impfung gibt der Virologe Entwarnung. Er schließt aus, dass die neue Virusart die Wirksamkeit der Impfungen beeinträchtigt. Unterdessen plädiert Gerald Gass, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, für eine Ausbreitung der neuen Virusvariante in Deutschland, im Extremfall für eine Ausweitung der Maßnahmen. Er sagt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, der Lockdown müsste dann länger und noch intensiver sein.
Aus Berlin, Caroline Born. Es war nur eine Tür, die im Oktober 2013 noch Schlimmeres verhindert hat. An dem Tag versuchte im Oktober 2019 Stefan B. in die Synagoge in Halle an der Saale einzudringen, wo 51 Menschen am höchsten jüdischen Feiertag, Yom Kippur, versammelt waren. Ausgerüstet war er mit Schusswaffen, die Tür hielt aber stand. Stattdessen tötete der Attentäter 2 andere Menschen in der Nähe der Synagoge. Es war eine Tat, die ganz Deutschland erschüttert hat. Der Prozess gegen den Täter wurde dann auch international genau beobachtet. Heute erhielt er die Höchststrafe. Stefan Bringe fasst zusammen.
Die Erwartungen an den Prozess gegen den Attentäter von Halle, der vor 5 Monaten im Landgericht Magdeburg begonnen hat und nun zu Ende gegangen ist, waren von Anfang an immens groß. Nicht immer konnten sie erfüllt werden. Viele Nebenkläger sind unzufrieden, so auch Christina Feist, die den Anschlag auf die Hallische Synagoge überlebt hat und nach der Urteilsverkündung vor dem Landgericht sprach.
Ich wäre heute gerne erleichtert und ich würde mich gerne freuen über das Urteil, über das Ende dieses Prozesses. Aber meine Erleichterung, meine Freude und meine Erschöpfung werden überschattet von Wut und von Enttäuschung. Denn was diesem Urteil fehlt, das ist die juristische Anerkennung für Ismet Tekin und für Aftaks Ibrahim als Betroffene versuchten Mordes. Diese fehlende Anerkennung von Trauma, Schmerz und Leid, das ist eine offene Wunde, die bleiben wird.
Denn das Oberlandesgericht Naumburg folgte der Bundesanwaltschaft, die es als nicht bewiesen ansah, dass es Mordversuch war, als der Angeklagte bei dem Schusswechsel mit der Polizei auch einen der beiden Betreiber des Dönerimbiss ins Visier nahm und aus seiner anschließenden Flucht einen Somalier mit dem Auto anfuhr. Für den Nebenklägeranwalt Uno Özerta mehr als unverständlich.
Wir werden jetzt sehen, wie die schriftlichen Urteilsgründe ausfallen. Und ja, wir prüfen jetzt intensiv, ob Revision eingelegt wird. Und wir wollen dann sehen, ob der BGH das Urteil überprüft und wie das dann ausgeht. Ich möchte noch einen Satz sagen. Für meinen Mandanten waren die letzten 26 Prozesstage sehr kräftezehrend. Er ist zu jedem Prozesstag angereist. Er hat jeden Zeugen gehört und er hat jede Äußerung dieses Rassisten und Antisemiten ertragen müssen.
Denn aus seinen antisemitischen und rassistischen Ansichten machte der Angeklagte während des ganzen Prozesses keinen Hehl. Das wurde nach der Urteilsverkündung noch einmal drastisch deutlich. Nachdem die Vorsitzende Richterin geendet hatte, warf der Angeklagte wütend einen zusammengerollten Hefter in Richtung Nebenklagebank. Dazu Anwalt David Herrmann.
Ich weiß gar nicht, wem das genau galt. Er hat auch zum Glück niemanden getroffen, was ja sinnbildlich für sein Scheitern auch während der Tat gewesen ist. Es verfestigt nur, dass das Gericht mit der Verhängung der Sicherungsverwahrung hier völlig richtig gehandelt hat.
Der 28-jährige Rechtsextremist wurde sofort von 4 Wachleuten überwältigt, fixiert und aus dem Gerichtssaal geführt. Damit ging nach 5 Monaten der Prozess gegen den Attentäter von Halle zu Ende, an dem 45 Nebenkläger beteiligt waren.
Der Bericht von Stefan Bringe zu. Das Urteil ist von vielen Seiten begrüßt worden, unter anderem vom Zentralrat der Juden. Und wir haben es gerade gehört, der Prozess war aufwendig. Über 40 Personen traten als Nebenkläger auf, aber nicht allen von ihnen folgte das Gericht. Zum Beispiel Ismet Tekin. Er ist Mitarbeiter eines Dönerimbisses, in dem Stefan B. eines seiner Opfer erschoss. Und auch auf Tekin selbst wurde geschossen. Er überlebte dann das Attentat, aber er fühlt sich seitdem im Stich gelassen. Tekins Anwalt heißt Onur Özatar und mit ihm konnten wir kurz vor der Sendung über dieses Thema sprechen. Schauen wir zunächst einmal auf das Urteil selber. Lebenslange Haft und Sicherungsverwahrung, das heißt also, Stefan B. kommt für viele Jahre ins Gefängnis. Ist das grundsätzlich erst einmal zu begrüßen?
Das ist auf jeden Fall zu begrüßen und das war auch nicht anders zu erwarten bei den Taten, die er verübt hat. Er hat 2 Menschen ermordet, kaltblütig und feige, und hat mehrfach versucht, viele andere Menschen umzubringen. Da war eigentlich nichts anderes zu erwarten. In Anbetracht seines Verhaltens später auch in der Hauptverhandlung muss man eben sagen, dass dieser Mensch nicht mehr auf die Gesellschaft losgelassen werden darf. Der muss weggesperrt werden, so hart es auch klingt, aber wir haben es tatsächlich mit einem notorischen Rassisten und Menschenverachter und Mörder zu tun.
Und dennoch sind ja nicht alle Beobachter des Prozesses zufrieden mit dem Urteil. Sie ja auch nicht. Erklären Sie uns doch mal bitte, weil Sie ja auch Revision prüfen wollen, warum genau haben Sie das vor?
Ja, das trifft zu. Wir sind sehr enttäuscht am heutigen Tag aus dem Gerichtssaal gekommen, weil wir wollten, dass auch das Verhalten des Attentäters in Bezug auf meinen Mandanten, auf Herrn Ismet Tekin, als Mordversuch durch das Gericht gewertet wird. Herr Tekin war auf der Straße und wurde durch den Attentäter beschossen. Er musste in Deckung gehen und hat durch Glück überlebt, wurde auch nicht verletzt. Wir waren der Auffassung, dass das strafrechtlich auch ein Mordversuch ist. Doch von Anfang an hat die Bundesanwaltschaft beispielsweise das anders gesehen. Sie hat dieses Verhalten nicht als Mordversuch in die Anklageschrift aufgenommen. Und das mussten wir erstmal durchfechten, dass überhaupt Herr Tekin auch als Nebenkläger zugelassen wird. Das hat das Gericht gemacht. Diesen Weg ist das Gericht noch gegangen. Es hat aber sich am Ende nicht davon überzeugen lassen, dass der Attentäter tatsächlich meinen Mandanten umbringen wollte. Ich finde das nicht nachvollziehbar, auch in der Begründung des Gerichts. Und ich bin irritiert ein bisschen, dass das Gericht scheinbar überhaupt nicht sich mit unseren Argumenten auseinandergesetzt hat, ja, in dieser Angelegenheit.
Aber wie erklären Sie sich das dann? Dass zunächst, wie Sie sagen, die Bundesanwaltschaft sich ja schon offenbar gesträubt hat und dann im Urteil das sozusagen auch nicht in ihrem Sinne ausgegangen ist. Wie kommt das Gericht dazu?
Das Gericht ist der Auffassung, dass der Attentäter Herrn Tekin nicht wahrgenommen hat. Das Gericht meint, der Attentäter wollte lediglich die Polizisten töten. Wir hingegen argumentieren, dass der Attentäter mit einem Schrotgewehr, was eine Streuung hat, die nicht steuerbar ist, auf eine belebte Straße geschossen hat. Wir hatten einen Waffensachverständigen im Verfahren, der gesagt hat, dass diese Schrotkugeln auch noch auf eine Entfernung von 70 Metern tödlich wirken. Mein Mandant war, das ist auch in der Beweisaufnahme festgestellt worden, circa 30 Meter entfernt vom Attentäter. Die Polizisten hingegen waren 60 bis 70 Meter entfernt. Und das wurde als Mordversuch gewertet. Ich meine, das ist nicht richtig, weil einerseits haben wir hier die objektive Gefährlichkeit des Handelns. Ja, wer mit einem Schrotgewehr aus dieser Entfernung auf Menschen schießt, der kann diese töten. Und andererseits, wenn man sich die Motivation des Attentäters anguckt, dann wissen wir ja, als er an der Synagoge gescheitert ist, und keine Juden töten konnte, hat er sich zum Ziel gesetzt, in die Innenstadt Halles zu fahren, wo er Flüchtlinge, Muslime, Ausländer vermutet hat. Und er wollte so viele wie möglich töten. Und vor diesem Hintergrund meine ich, dass dieses Verhalten, diese Schüsse auf der Straße als Mordversuch zu bewerten sind. Und wenn Sie fragen, warum hat das Gericht das am Ende nicht getan? Ja, ich glaube, der Mut hat gefehlt. Das ist kein mutiges Urteil. Das Gericht möchte den Weg des geringsten Widerstands gehen.
Wie kann das sein, wenn ich da kurz einhaken darf, einerseits eben diesen antisemitischen Charakter der Tat anzuerkennen, aber dann gleichzeitig diesen anderen Aspekt außen vor zu lassen?
Also das muss man auch sagen, das muss man richtig stellen. Es ist nicht so, dass das Gericht die rassistische Motivation des Täters nicht anerkennt. Der Täter hat ja auch auf andere Personen geschossen und dort wurden diese Mordversuche auch als solche anerkannt. Diese sind jedoch bei dem Tatvideo relativ gut dokumentiert und sichtbar. Herr Tekin ist in diesem Tatvideo nicht zu sehen. Es ist einfach eine viel größere Entfernung. Die Auflösung ist eine andere. Auch die Polizisten sind im Übrigen in diesem Tatvideo nicht zu erkennen. Man sieht Polizeifahrzeuge, aber man sieht die einzelnen Polizisten nicht. Aber da macht es sich das Gericht eben einfach, weil nicht nur das, was ich in dem Video sehe, ist die Realität, sondern natürlich hat das menschliche Auge eine ganz andere Möglichkeit der Erfassung, der visuellen Erfassung. Und ich meine, wenn ich das noch sagen darf, als letzten Punkt, ich glaube, das ist nicht mutig, dieses Urteil, weil das Gericht möchte, dass dieses Urteil gehalten wird vor dem BGH im Notfall, ja, falls jemand in Revision geht. Und sie wollen eben nicht diesen Schritt gehen, weil sie eben Gefahren einer Urteilsaufhebung vermeiden wollen. Und das finde ich bedauerlich.
Haben Sie schon entschieden, ob Sie in Revision gehen?
Wir sind noch dabei, diese Frage zu prüfen. Es ist auch eine Kostenfrage. Ich denke mir innerlich, scheiß auf die Kosten. Ja, die Sache ist viel zu wichtig. Es geht um die juristische Anerkennung eines Mordversuchs. Für meinen Mandanten ist das sehr, sehr wichtig, dass der Staat auch hier sieht, okay, da wollte jemand sich umbringen. Jedoch muss man trotzdem noch mal in die Prüfung gehen und das auch erörtern mit dem Mandanten. Und wir haben ja eine Woche Zeit, um uns das zu überlegen. Aber ich tendiere stark dazu, dass wir Revision eingehen.
Wie geht es Ihrem Mandanten?
Es geht ihm nicht so gut, ehrlich gesagt. Der Prozess war sehr kräftezehrend. Er war an jedem Prozesstag da. Er hat jeden Zeugen gehört. Er hat jede Äußerung des Angeklagten ertragen müssen. Und die Tatsache, dass dieses Urteil so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, bedrückt ihn natürlich.
Und materiell grundsätzlich, weil bei der Wiedereröffnung des Dönerimbisses, da war ja sogar der Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff, zu Gast. Das war dann schon vor einigen Monaten. Wie ist es seitdem weitergegangen?
Ja, meine Mandanten, ich vertrete ja auch noch seinen Bruder, Rıfat Tekin, beide haben den Kiezdöner übernommen und beide fühlen sich im Stich gelassen durch diesen Staat, weil eine finanzielle Abfederung nicht stattgefunden hat. Es war die Zivilgesellschaft, die hier den beiden unter die Arme gegriffen hat. Es war beispielsweise die jüdische Studentenunion, die sehr, sehr viel Geld gesammelt hat für den Kiezdöner, damit dieser Laden bestehen bleiben kann, damit dieser Laden nicht verschwindet aus Halle, so wie es der Täter sich erhofft hätte, die wirtschaftliche Existenz von Zugezogenen, von Einwanderern zu zerstören. Und ja, also daraus schöpfen sie natürlich viel Hoffnung, meine Mandanten, dass da die Menschen in Halle hinter ihnen stehen, dass die Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft sie unterstützt. Aber sie fühlen sich vom Staat im Stich gelassen.
Onur Özater war das, einer der Nebenklägeranwälte im Halle-Prozess, der heute zu Ende gegangen ist. Wir kommen damit um 23.33 Uhr zu unseren Kurzberichten. Wir haben es zu Beginn der Sendung gehört, die EU gibt grünes Licht für den Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer. In Deutschland soll es ab Sonntag mit dem Impfen losgehen. Der Bundespräsident war heute vorab in einem Berliner Impfzentrum zu Gast. Martin Polanski.
Steinmeier spricht von einem Tag der Hoffnung. Mit Beginn des Impfens werde das Licht am Ende des Tunnels ein klein wenig heller. Der Bundespräsident zeigt sich nach dem Besuch des größten Berliner Impfzentrums überzeugt, dass die notwendigen Vorbereitungen getroffen seien.
Ich freue mich darüber, dass das Impfen beginnt. Jeder Impfvorgang ist ein kleiner Schritt in Richtung der Normalität, die wir uns alle doch wieder wünschen. Aber natürlich ist der Beginn des Impfens nicht das Ende der Pandemie.
Die Ansteckungszahlen seien nach wie vor viel zu hoch. Der Bundespräsident ruft die Bürger deshalb dazu auf, weiter vorsichtig zu sein und Rücksicht zu nehmen. Mit Blick auf Impfgegner sagt Steinmeier, dass sich eine möglichst große Zahl von Menschen impfen lassen müsse, um eine weitgehende Immunisierung der Bevölkerung zu erreichen. Sich impfen zu lassen sei auch ein Akt gesamtgesellschaftlicher Solidarität. Wann genau die insgesamt 6 Berliner Impfzentren öffnen, ist allerdings unklar. Die Hauptstadt rechnet zu Beginn mit 13.500 Impfdosen für rund 200.000 Personen mit der höchsten Impfpriorität. Nach Angaben von Berlins Gesundheitssenatorin Kaleitsche werden daher ab Sonntag erstmal mobile Impfteams in Pflegeheime gehen. Wenn genug Impfstoff da sei, würden auch die Impfzentren schrittweise geöffnet.
Gibt es mit dem kommenden US-Präsidenten Joe Biden eine Rückkehr zum Atomabkommen mit dem Iran? Der deutsche Außenminister richtet an Teheran eine klare Forderung. Isabel Reifenrath.
Bundesaußenminister Maas hat den Iran aufgefordert, eine Fortsetzung des Wiener Atomabkommens nicht weiter zu gefährden. Alle Außenminister der verbliebenen Staaten des Abkommens haben sich heute erneut zum Atomabkommen bekannt. Der Iran dürfe keine weiteren taktischen Manöver durchführen, sagte Maas, um eine Annäherung mit den USA nicht zu gefährden. Die Bundesregierung hofft, dass der gewählte Präsident Biden dem Wiener Atomabkommen mit dem Iran wieder beitreten wird. Aus europäischer Sicht sei es das beste Instrument, um den Iran vom Bau von Atomwaffen abzuhalten und die Sicherheit Israels zu wahren, so Maas.
Die Chance, die sich jetzt bietet, dieses letzte Zeitfenster, darf nicht verspielt werden. Und das haben wir heute besonders gegenüber dem Iran noch einmal sehr deutlich gemacht.
Die USA waren 2018 aus dem Abkommen ausgetreten und hatten scharfe Sanktionen gegen den Iran erlassen. Der gewählte US-Präsident Biden will in das Abkommen zurückkehren, aber nur, wenn Teheran bereit ist, auch auf neue Forderungen einzugehen. Maas beklagte die schwierige Rolle des Irans in der Region sowie seine gravierenden Verletzungen des Abkommens.
Die derzeitigen iranischen Arbeiten, die Anreicherungskapazität in der Anlage Natanz zu erhöhen, ist nur ein Beispiel davon unter vielen.
Der Iran weitet sein Atomprogramm schrittweise aus, will die Nuklearanreicherung aber wieder drosseln, wenn die USA zum Abkommen zurückkehren und die Wirtschaftssanktionen zurücknehmen.
Die in der Türkei prominente kurdische Politikerin Leyla Güven muss für lange Zeit ins Gefängnis. Christian Buttgereit.
Die 56-Jährige wurde wegen Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung schuldig gesprochen. Sie soll für 22 Jahre und 3 Monate ins Gefängnis. Weil sie an der Verhandlung nicht teilnahm, wurde ein Haftbefehl erlassen. Festgenommen worden war Güven 2018, nachdem sie Kritik an einem türkischen Militäreinsatz in Nordsyrien geübt hatte. Im gleichen Jahr war sie in einen Hungerstreik getreten, um die Freilassung des inhaftierten PKK-Chefs Öcalan zu fordern. Öcalan sitzt seit 1999 eine lebenslange Freiheitsstrafe in fast völliger Isolation ab. Güvens Partei, die pro-kurdische HDP, hatte die Festnahme von Güven und 2 weiteren Abgeordneten als gesetzeswidrig bezeichnet. Anhänger der Opposition sprachen damals von einem Putsch im Parlament.
Wegen angeblicher Sicherheitsmängel musste das Rettungsschiff Ocean Viking lange in Italien festsitzen. Jetzt darf es wieder auslaufen. Lisa Weiß.
5 Monate lang war die Ocean Viking in Sizilien festgesetzt. Jetzt ist das Seenotrettungsschiff der Nichtregierungsorganisation SOS Mediterranee wieder frei. Die italienische Küstenwache habe eine Inspektion durchgeführt und das Schiff als konform mit ihrer Auslegung der Schiffssicherheitsvorschriften eingestuft, so die NGO. Man habe dafür zusätzliche Notfallausrüstung an Bord installiert, weitere Rettungsinseln und Rettungswesten angeschafft. Die italienischen Behörden hatten zuvor mehrmals technische Mängel an der Ocean Viking beanstandet, ähnlich wie bei mehreren anderen festgesetzten Seenotrettungsschiffen. Die NGO hatte die Vorwürfe immer zurückgewiesen. Man sei sehr erleichtert, jetzt wieder in See stechen zu können. In den vergangenen Monaten seien hunderte Menschen im Mittelmeer ertrunken, die gerettet hätten werden können, sagte der Deutschland-Geschäftsführer der Organisation.
Und jetzt ist es Zeit, auf den Tag an der Frankfurter Börse. Viktor Goitka macht das für uns.
Eigentlich hätte heute an der Börse alles so schön sein können. Am Freitag, da hatte der DAX die Woche bei über 13.600 Punkten abgeschlossen, in Sichtweite des Allzeithochs. Es war eigentlich nur noch ein Katzensprung. Die Anleger deswegen in Rekordlaune, denn dass die EU-Arzneimittelagentur heute den Corona-Impfstoff von BioNTech zulässt, das war erwartet worden. Und grünes Licht für den Impfstoff, das hätte eigentlich auch grüne Kurse zur Folge haben sollen. Aber direkt schon zu Handelsbeginn um 9 Uhr heute Morgen wurde klar, das wird nichts mit dem Rekord, denn die Mutation des Coronavirus kostet die Anleger ihren Mut. Sie nehmen Geld vom Tisch. Der DAX schließt den späten Parketthandel am Abend bei 13.348 Punkten, deutlich tiefer. Und wenn es an der Börse richtig rappelt, dann wechseln viele Aktien die Hände. Davon profitieren Brokerhäuser. Seit heute im SDAX der kleinen Werte vertreten, der Online-Broker Flatex. Und auch er berichtet von einem Handelsboom bei Privatanlegern dieses Jahr. Viel gehandelt bei Privatanlegern Aktien des E-Autobauers Tesla. Und auch dieses Unternehmen ist seit heute ein Index-Neuling. Tesla steigt in den amerikanischen Leitindex S&P 500 auf. Ein Ritterschlag, obwohl der Autobauer noch kein Gesamtjahr mit Gewinn abgeschlossen hat.
Der Börsenbericht von Viktor Goitker. Von einer patriotischen Aufgabe sprach vor kurzem Peter Altmaier, der Bundeswirtschaftsminister, mit Blick auf Einkäufe vor Weihnachten, um den Einzelhandel zu unterstützen. Das geht im Lockdown ja so nicht mehr. Und jetzt gibt es eine neue Initiative, um Einzelhändler zu stärken, in Form einer Abgabe für Pakete, die online bestellt wurden. Die Union schlägt das vor, die SPD ist nicht grundsätzlich abgeneigt und Johannes Kuhn berichtet.
Eigentlich lehnt die Union Steuererhöhungen ab. Und so betont man, die Paketabgabe für Online-Bestellungen werde zweckgebunden verwendet und vollständig in einen Fonds zur Stärkung der Innenstädte fließen. Das Argument, zwischen Onlinehandel und stationärem Handel gibt es eine Schieflage. So sagte Christian Haase, kommunalpolitischer Sprecher der Unionsfraktion und Co-Autor des Vorschlags im TV-Sender Welt.
Der Onlinehandel nutzt die ganze kommunale Infrastruktur, beteiligt sich aber nicht an deren Finanzierung, während der stationäre Einzelhandel für Ausbildung, für Arbeitsplätze vor Ort sorgt.
Der Vorschlag, den Haase gemeinsam mit Fraktionsvize Andreas Jung unterbreitet hat, stößt beim Koalitionspartner grundsätzlich auf Interesse. SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil lobte in der ARD die Idee, erinnerte aber daran, dass man auch die Beschäftigten in der Paketbranche unterstützen müsse. Im Versandhandel arbeitet jeder dritte Vollzeitbeschäftigte zum Niedriglohn. Fast zwei Drittel der Beschäftigten sind zudem befristet angestellt.
Ich finde das eine gute Idee, aber das nützt den Beschäftigten ja erstmal nichts. Das kann man machen, um Innenstädte besser auch zu fördern. Aber es kommt nicht bei den Beschäftigten an. Und deshalb ist das kein Ersatz für höhere Löhne, für einen höheren Mindestlohn.
Aus der Opposition dagegen kommt Kritik. So spricht die FDP von einem Bürokratiemonster. Die Grünen bemängeln, dass die Bundesregierung mit der zeitweisen Mehrwertsteuersenkung den Onlinehandel sogar gestärkt habe. Die grüne Wirtschaftspolitikerin Katharina Dröge fordert, den lokalen Einzelhandel deshalb 2021 mit zielgenauen Kauf-vor-Ort-Gutscheinen zu stützen. Zudem müsse endlich die anvisierte Digitalsteuer für Internet-Großkonzerne kommen. Auch von den Handelsverbänden kommt Kritik. Der Online-Versandhandel sei inzwischen auch für viele klassische Einzelhändler ein wichtiges Standbein. Es bringe deshalb nichts, die Vertriebswege gegeneinander auszuspielen, so der Handelsverband Deutschland. Ähnlich beurteilt es Christoph Wenck-Fischer, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel. Er sagte unserem Hauptstadtstudio,
die Idee einer Paketabgabe ist für uns absurd, denn es würde eine Umverteilung bedeuten von der Zukunftsfähigkeit des Internethandels hin zu tradierten Modellen. Wenn man es anders formulieren wollte, ist es so, man verkauft Eintrittskarten für ein Museumsdorf.
Michael Gerling vom auf den Handel spezialisierten EHI Retail Institute erhebt eine altbekannte Forderung, um den Innenstadthandel zu unterstützen.
Das Thema Sonntagsöffnung ist immer wieder adressiert worden, da sperrt sich aber die Politik dagegen, da sperren sich die Gewerkschaften dagegen. Das wäre tatsächlich ein Weg, um dem stationären Handel weiterzuhelfen.
Ein Problem kleiner Einzelhändler ist, dass sie im Online-Geschäft inzwischen von Marktplätzen wie Amazon oder Zalando abhängig sind. Die Branche sei zwar auf dem richtigen Weg, sagt deshalb EHI-Geschäftsführer Gerling. Aber gerade die Verknüpfung der örtlichen Laufkundschaft mit den digitalen Kanälen lasse manchmal zu wünschen übrig.
Johannes Kuhn berichtete. Eines der Merkmale der Post-Brexit-Verhandlungen ist, dass Fristen nicht allzu viel Wert besitzen. Bis zur vergangenen Nacht wollte das EU-Parlament eine Einigung zwischen Großbritannien und Brüssel auf dem Tisch haben, um selbst bis Jahresende halbwegs ordentlich über den Inhalt eines Handelsabkommens zu befinden. Das Parlament muss das Ganze ja noch absegnen. Die Frist ist verstrichen, es wird weiter verhandelt. 10 Tage bleiben in diesem Jahr dafür noch. Doch im Parlament ist man nicht allzu erfreut darüber, wie Peter Kapern erfahren hat.
Punkt Mitternacht lief die Frist ab, die die Fraktionschefs des Europaparlaments den Unterhändlern aus Brüssel und London gesetzt hatten. Bis dahin müsse ein Post-Brexit-Abkommen beschlossen sein, sonst könne das Europaparlament seiner Pflicht nicht mehr nachkommen, die Vereinbarung bis zum Jahresende zu prüfen und zu ratifizieren. Die Frist ist verstrichen und die Verhandlungen gehen weiter. Mit dem Ziel, ein Abkommen auszuhandeln, wie beide Seiten beteuern. Sollte das noch gelingen, könnten die Mitgliedstaaten die Vereinbarung provisorisch vom 1. Januar an anwenden, über den Kopf des Europaparlaments hinweg. Die Ratifizierung durch die Abgeordneten würde dann auf das nächste Jahr verschoben. Zum Nachteil des Europaparlaments, wie Martin Schirdewan, Fraktionschef der Linken, betont.
Und ich befürchte, dass, wenn es zu einer provisorischen
Anwendung eines Abkommens kommt, das Parlament in diesem Prozess weiter an den Rand gedrängt wird, weil es dann im kommenden Jahr etwas zustimmen soll, was de facto schon Realität geworden ist. Und auch das wird den demokratischen Prozess weiter schwächen.
Heute Morgen hatten sich die Brexit-Experten der Fraktionen des Europaparlaments getroffen, um mit der Rechtsabteilung des Hauses die Optionen durchzudeklinieren, die den Abgeordneten nun bleiben. Denkbar wäre zum Beispiel, dass die Abgeordneten, wenn schon nicht dem Vertrag, dann doch zumindest dessen provisorische Anwendung vor Ende des Jahres noch zustimmen. Eine Art gesichtswahrende Lösung wäre, das Europaparlament in der entscheidenden Phase der Post-Brexit-Verhandlungen dann doch zumindest nicht völlig marginalisiert. Und Bernd Lange von der SPD, Chef des Handelsausschusses, wies darauf hin, dass möglicherweise auch nur Teile des über 1000 Seiten starken Vertrags provisorisch in Kraft gesetzt werden könnten.
Man kann natürlich sagen, alle Teile, die unmittelbar den Handel betreffen. Aber die Frage, wie Arbeitnehmerrechte gesichert werden, welche Dienstleistungen besonders geschützt werden müssen, wie es eigentlich mit dem Streitbeilegungsmechanismus, das muss nicht unbedingt sofort in Kraft gesetzt werden. Und darüber werden wir sehr genau gucken.
So lange heute früh im Deutschlandfunk. Während also die Europaabgeordneten versuchen, nicht völlig zum Kollateralschaden des Brexits zu werden, lauert am Horizont bereits eine neue Deadline. Diesmal liegt sie am kommenden Mittwoch. Gibt es bis dahin keinen Vertrag, so heißt es im Europaparlament, dann reiche die Zeit auch für die Mitgliedstaaten nicht mehr aus, die provisorische Anwendung vorzubereiten. Das Ergebnis wären Grenzchaos, Zölle und Lieferengpässe, zumindest für eine Übergangszeit. Ob es soweit kommt, ist derzeit nicht absehbar. Aus den laufenden Verhandlungen dringen keine Details nach außen. Es heißt, beim Streit um die Fischereirechte übten beide Seiten massiven Druck auf ihre Unterhändler aus, bloß keine weiteren Zugeständnisse mehr zu machen. Doch ohne solche Zugeständnisse wird der Vertragsabschluss wohl kaum gelingen.
Offiziell bekannt ist weiterhin nicht, wer den russischen Oppositionspolitiker Alexei Nawalny vergiftet hat. Laut Medienrecherchen sollen es Geheimdienstmitarbeiter gewesen sein. Nawalny selbst will jetzt mit einem der Männer persönlich und verdeckt telefoniert haben. Dieser soll dann auch die Tat gestanden haben in dem Telefonat. Das suggeriert zumindest ein neues Video von Nawalny. Dessen Mitarbeiterin wurde dann am Abend festgenommen, Sabine Adler berichtet.
Eine Woche nach der Veröffentlichung der internationalen Enthüllungsgeschichte, wer Alexei Nawalny vergiften wollte, wurde dessen Mitstreiterin Lubow Sobol am Abend in Moskau festgenommen. Sie hatte an den Recherchen teilgenommen und am Montag vor einer Woche einen der 8 mutmaßlich beteiligten FSB-Mitarbeiter aufgesucht. Sie und ihre Kollegen hatten am Morgen vor der Veröffentlichung des aufsehenerregenden Berichtes vorige Woche zeitgleich versucht, die Agenten des Inlandsgeheimdienstes telefonisch zu erreichen. Auch Nawalny rief an.
Konstantin. Hallo, Konstantin Borisovich. Здравствуйте, меня зовут Устинов Максим Сергеевич.
Константин Борисович, ich heiße Максим Сергеевич Устинов. Ich bin der Assistent von Николай Патрушев. Mit diesen Worten stellte sich der Oppositionspolitiker bei dem FSB-Mann Konstantin Kudrawzew vor. Der habe in dem 45-minütigen Telefonat so viel erzählt, dass Nawalny nun eine Fortsetzung der Enthüllungsgeschichte präsentierte. Für einen Rapport sollte er, der angebliche Assistent des Chefs des Sicherheitsrats, bei den FSB-Kollegen nachfragen, warum die Vergiftung Nawalnys fehlgeschlagen war. Beide gingen mögliche Fehlerquellen durch. Die Dosierung des Giftes sei zu ungenau gewesen, war von dem FSB-Mann zu hören. Der als Konstantin Kudrawzew vorgestellte Mann bestätigte auch, dass das Flugzeug zu früh gelandet sei. Wenn es später gewesen wäre, wäre das anders geendet. Und dann kam ja der Rettungswagen und sie haben diese Maßnahmen ergriffen, entsprechend der Instruktionen, wie bei solchen Symptomen zu verfahren ist. Das Gift sei in der Unterhose, blauen Boxershorts, aufgetragen worden. Später habe man Nawalnys gewaschene Sachen in einem Karton bei den FSB-Kollegen in Omsk abgegeben. Der 44-jährige Korruptionsjäger Nawalny hat das Telefonat von Deutschland ausgeführt. Für den russischen Präsidenten ist sein Opponent nur der Patient in der Berliner Klinik oder der bekannte Blogger. Putin hatte bei seiner Jahrespressekonferenz am Donnerstag jegliche Schuld abgewehrt und ein Ablenkungsmanöver gestartet. Nicht den russischen, sondern den amerikanischen Geheimdienst müsse man sich genauer ansehen. Wenige Stunden nach Bekanntwerden des neuen Nawalny-Videos bezog die Polizei Stellung vor dem Wohnhaus des befragten FSB-Mannes. Das hatte Nawalnys Mitarbeiterin Lubov Sobol bei Twitter veröffentlicht. Ihre Festnahme später am Abend filmte die Aktivistin ebenso. Der FSB erklärte zu dem Telefonat, dass es sich um eine Fälschung handle. Die sogenannten Untersuchungen Nawalnys seien eine geplante Provokation zur Diskreditierung des russischen FSB. Es würden Ermittlungen eingeleitet, schrieb die staatliche Nachrichtenagentur RIA Novosti.
Sabine Adler berichtete, politische Kompromisse sind in Washington fast schon zu Fremdwörtern geworden. Finanziell hätte das in der ohnehin schon verheerenden Corona-Krise viele Menschen aber noch mehr belastet, wenn es nämlich zu keinem Kompromiss bei den Verhandlungen über ein weiteres Konjunkturpaket gekommen wäre. Am Sonntagabend gab es dann aber den Durchbruch zwischen Republikanern und Demokraten. Heute soll der Kongress dann abschließend grünes Licht geben. Doris Simon ist uns jetzt live aus Washington zugeschaltet. Frau Simon, ist das Ganze schon beschlossene Sache und wem soll das vor allem zugutekommen?
Also in diesen Minuten debattiert gerade das Abgeordnetenhaus. Anschließend ist der Senat dran und der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, hat gesagt, egal wann, heute Abend wird das Ding verabschiedet. Bis dahin haben die Abgeordneten, die Senatoren Zeit und das wollen sie einhalten. Zur zweiten Frage, wem nützt das? Vielen verschiedenen Gruppen. Es nützt zum Beispiel Arbeitslosen. Die bekommen jetzt 11 Wochen lang länger eine Hilfe von $300 wöchentlich. Das ist nicht viel angesichts der Lebenshaltungskosten hier. Aber für viele ist es das einzige Geld, was sie erhalten. Es werden Menschen davor geschützt, zwangsgeräumt zu werden ab dem 26. Dezember für einige Monate. Es gibt über $280 Milliarden Hilfe für kleine Unternehmen, wie zum Beispiel Läden oder Restaurants, damit die nicht zumachen müssen. Wir haben zuletzt eine Welle von Schließungen gehabt. Es gibt Geld für Schulen, es gibt Geld für die Verteilung von Impfstoffen, es gibt auch Geld für Kinderbetreuung, aber auch für Airlines. Und es gibt auch, das war ein Anliegen der Republikaner, 100% demnächst wieder die Möglichkeit, wie vor vielen Jahren, Geschäftsessen abzusetzen. Das haben die Demokraten mit knirschenden Zähnen, da haben sie zugestimmt, aber sie haben dafür andere Dinge durchgesetzt.
Ja, monatelang hat man ja verhandelt über ein solches Paket. Und reicht das Ganze jetzt als Impuls für die Wirtschaft?
Es ist auf jeden Fall für die Menschen, um die es geht, absolut überlebenswichtig in der Krise. Es geht wirklich um viele Millionen Menschen, nicht ein paar, auch ganz viele aus der Mittelschicht, um das mal klar zu sagen. Nicht nur Menschen mit geringem Einkommen am unteren Rand. Aber es wird natürlich nicht lange reichen. Alle gehen davon aus, dass wenn Joe Biden Präsident ist am 20. Januar, dass dann bald wird nachgelegt werden müssen. Denn die Corona-Krise wird sich ja noch hinziehen. Es wird lange dauern bis in den Sommer, bis möglicherweise ganz normale Leute hier auch geimpft sind und sich dann auch die wirtschaftlichen Dinge entspannen.
Bis dahin wird ja auch der neue Präsident im Amt sein, Joe Biden. Ist das auch so eine Art erstes Werk von ihm, der mit einer Versöhnungsstrategie sein Amt antreten will?
Er hat ganz klar gesagt, die Bekämpfung der Pandemie ist das allererste und die Bedingung dafür, dass man anschließend der Wirtschaft auf die Beine hängt. Ich glaube, beides wird zusammenhängen und er wird es wieder versuchen, dieses gemeinsam mit den Republikanern zu machen. Es ist ja auch in diesem Fall gelungen mit den Republikanern, Demokraten zusammen. Nicht über die Spitzen im Kongress wurde das gemacht, sondern über Abgeordnete aus der Mitte beider Parteien, die es einfach satt hatten, dass sich nichts bewegte und die natürlich auch ganz viel Druck von zu Hause hatten. Die haben sozusagen den Rahmen gegeben, dass jetzt die Einigung gefunden werden konnte.
Und vielleicht noch ganz kurz ein paar Worte zum Präsident. Was macht er?
Ja, der Präsident ist, wie jemand hier verzweifelt ironisch sagt, ein Kollege, missing in action. Das sagt man im Krieg, wenn jemand vermisst ist. Eigentlich wäre jetzt die Zeit mitten in dieser wirklich schlimmen Phase der Pandemie, wir haben täglich über 215.000 Neuansteckungen, dass er, wenn er sich schon nicht impfen lässt, dass er sich wenigstens hinstellt und sagt, geht hin, macht das, es ist notwendig. Oder dass er zum Beispiel den Nationalen Sicherheitsrat zusammenruft wegen des Cyberangriffs der Russen, wo sein eigener Außenminister sagt und der Justizminister, es sind die Russen, aber er selber sagt, nee, die Russen sind es nicht, es sind die Chinesen. Und es passiert einfach überhaupt nichts. Er hat am letzten Freitag überlegt, ob man nicht mit Kriegsrecht und Sonderermittlern die Wahlergebnisse noch einmal umdrehen könnte. Da sagen aber auch republikanische Politiker, das wird nicht passieren. Das sagt auch der Justizminister.
Vielen Dank, Doris Simon, live für uns in Washington. Und was jetzt noch am Ende bleibt, ist die Presseschau. Darauf wollen wir natürlich auch noch schauen. Dietmar Reiche ist der Autor. Katja Franke präsentiert die Pressestimmen.
Zum Urteil gegen den Attentäter von Halle schreibt die Freie Presse aus Chemnitz: Die Richter haben eindrücklich klargestellt, dass Rassismus und Antisemitismus keinen Platz in unserer offenen Gesellschaft haben. Das sollten sich der Staat, die Verwaltung und auch die Justiz zu Herzen nehmen. Viel zu lange wurden in Deutschland die Gefahren durch den gewaltbereiten Rechtsextremismus verharmlost. Die Leipziger Volkszeitung findet das Urteil gerecht. Der 28-Jährige hat sich mit seinem Hass gebrüstet. Er grinste, wenn Nebenkläger von ihrem Leid berichteten. Er provozierte bis zur Volksverhetzung. Kein Wort der Reue, kein Wort der Menschlichkeit. Er wird wahrscheinlich für sein ganzes Leben hinter Gittern bleiben. Er wird vergessen werden. Die Süddeutsche Zeitung notiert: Vor dem Oberlandesgericht boten die Menschen aus der Synagoge und dem angegriffenen Dönerimbiss dem Attentäter die Stirn. Sie bezeugten den Lebenswillen und das Lebensrecht jüdischer Menschen in Deutschland genauso wie den Wunsch von Zuwanderern, hier Heimat zu finden. Für viele war das unendlich schwer und dann doch befreiend. Sie haben den Täter auf der Anklagebank gesehen, in Handschellen. Er hatte keine Macht mehr über sie. Sie konnten erkennen, dass der Staat diesen Mann zur Verantwortung zieht. Mit dem Urteil ist das nun besiegelt. Die Zeitung Die Welt wirbt für ein Umdenken. Es wird Zeit, sich von der Verharmlosung der Einzeltäter zu verabschieden, gegen die man nichts machen könne. Stattdessen möge man ernst nehmen, dass man sie im Vorfeld erkennen kann, wenn man das tut, was deutsche Datenschützer verbieten, das Umfeld auch anlasslos zu überwachen, fordert Die Welt. Unmittelbar nach einer Empfehlung der Europäischen Arzneimittelagentur hat die EU-Kommission grünes Licht für die Zulassung eines Corona-Impfstoffes gegeben. Der Kölner Stadtanzeiger moniert: Das Genehmigungsverfahren war quälend lang. Das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der EU schwand von Tag zu Tag. Kommissionspräsidentin von der Leyen musste daher zumindest ein psychologisches Signal in diesen düsteren Tagen setzen. Spätestens nach den Notzulassungen in vielen Staaten der Welt war klar, dass die EU-Arzneimittelbehörde auch im ordentlichen Verfahren zu keinem anderen Ergebnis kommen kann. Warum hat man dann so viele Tage verstreichen lassen?
Die Presseschau bei uns im Deutschlandfunk, vorgetragen von Katja Franke. Dietmar Reiche war der Autor und das war der Tag im Deutschlandfunk heute mit Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Nacht.